Herzlich willkommen beim DMW Podcast. Diese Woche Feinstaub, nicht nur für Lungenerkrankungen verantwortlich. Alle Jahre wieder, wenn es im Winter zu einer Inversionswetterlage kommt, gewinnt Feinstaub an Bedeutung und gelangt in die Schlagzeilen. Früher wurden die Emissionen vor allem für Atemwegsprobleme verantwortlich gemacht, doch nun werden sie auch mit Diabetes mellitus und anderen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Unter Feinstaub versteht man ein komplexes Gemisch aus festen und flüssigen Stoffen, das nach der Partikelgröße in unterschiedliche Klassen eingeteilt wird. Die Definition geht zurück auf die US-amerikanische Umweltschutzbehörde EPA, kurz für Environmental Protection Agency, und ihren 1987 eingeführten National Air Quality Standard for Particulate Matter, zu Deutsch Nationaler Luftqualitätsstandard für Feinstaub. Nach diesen Richtlinien liegt das Hauptgewicht nicht auf der Gesamtmenge an Feinstaub, sondern dessen aerodynamischem Durchmesser und somit auf dem einatembaren Anteil der Emissionen. Damit wird die Tatsache berücksichtigt, dass größere Teilchen von den Schleimhäuten des Respirationstrakts wieder eliminiert werden und nur kleinere Teilchen bis ins tiefe Atemsystem und zu den Alveolen vordringen können. Unterschieden werden dabei die Kategorien PM10, PM für Particulate Matter Feinstaub, mit einem maximalen aerodynamischen Partikeldurchmesser von 10 Mikrometer, PM2,5 mit einem aerodynamischen Partikeldurchmesser von höchstens 2,5 Mikrometern sowie ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometer, die auch als Nanopartikel bezeichnet werden. Der Begriff Feinstaub bezeichnet sowohl primär emittierte als auch sekundär gebildete Partikel. Unter dem primär emittierten Feinstaub versteht man unmittelbar freigesetzte Teilchen, beispielsweise im Rahmen von Verbrennungen. Als sekundären Feinstaub bezeichnet man Partikel, die aus gasförmigen Vorstufen wie Ammoniak, Schwefeloxiden oder Stickoxiden entstehen. Feinstaub ist in aller Regel menschengemacht. Er entsteht etwa durch den Straßenverkehr, die Industrie oder Wohnungsheizungen, aber auch durch das Umladen von Schutt. Nicht zu vergessen ist das Feuerwerk in der Silvesternacht, in der die Belastung für kurze Zeit Spitzenwerte erreicht. Eine natürliche Quelle von Feinstaub können beispielsweise Bodenerosionen sein. Auch Sahara-Staub oder Vulkanasche zählen dazu.
Seit den 1990er Jahren lässt sich in Deutschland ein Rückgang der Feinstaubbelastung in der Luft beobachten. So zeigt sich bei der PM10-Konzentration laut Umweltbundesamt in den meisten Bundesländern mit Werten um 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft eine deutlich rückläufige Tendenz. Großräumig liegen die Werte mittlerweile im Jahresdurchschnitt bei 20 bis 30 Mikrogramm pro Kubikmeter, wobei in Ballungsgebieten höhere und in ländlichen Gegenden niedrigere Belastungen auftreten. Höchstwerte sind in der Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen vom August 2010 festgelegt. Hierbei darf die Feinstaubbelastung im Jahresmittel nicht mehr als 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft betragen, die Grenze der Tagesmittelwerte von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft darf im Jahr nicht häufiger als 35 Mal überschritten werden. Die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwerte sind jedoch deutlich niedriger. Laut WHO soll das Jahresmittel für PM10 bei 20 Mikrogramm und das für PM2,5 bei 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. Eine Überschreitung des Tagesmittels von 50 Mikrogramm PM10 und 25 Mikrogramm PM2,5 soll gemäß WHO an keinem einzigen Tag stattfinden. Feinstaub ist aber nicht nur ein Problem im Freien. In Innenräumen kann die Belastung mit Feinstaub durch Drucker, Kopierer, Zigarettenrauch oder Staubsauger ohne Filter sogar erheblich höher sein als im Außenbereich. Tabakrauch ist dabei eine der bedeutendsten Feinstaubquellen. Eine US-amerikanische Untersuchung wies in Nichtraucherrestaurants durchschnittliche Partikelkonzentrationen von 57 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nach. In Raucherrestaurants betrugen die Konzentrationen im Schnitt sogar 190 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, mit Spitzenwerten bis zu 400 Mikrogramm. Die Einführung eines Rauchverbots in Gaststätten kann folglich auch zu einer deutlichen Reduktion des Feinstaubgehalts der Luft führen. So konnte eine in New York durchgeführte Studie zeigen, dass nach dem Rauchverbot die mittleren Konzentrationen an PM2,5 von durchschnittlich 412 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft mit Spitzenwerten von 1375 Mikrogramm in den gleichen Restaurants auf durchschnittlich 27 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gesunken waren. In den eigenen vier Wänden sieht es nicht viel besser aus. Einen gewissen Schutz vor Feinstaub in geschlossenen Räumen scheinen Teppichböden zu bieten, denn im Vergleich zu glatten Bodenbelägen liegen die Feinstaubbelastungen in solchen Räumen im Schnitt bei 30 Mikrogramm gegenüber 63 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Kochen, Staubsaugen, Kerzenbeleuchtung und gegebenenfalls Zigarettenrauch sind hier die wichtigsten Feinstaubquellen. In Schulen kann die Belastung sogar höher sein als in Privathaushalten.
Die Feinstaubbelastung der Luft wird mit einer ganzen Reihe von Erkrankungen in Verbindung gebracht. Zunächst wurde vor allem davor gewarnt, dass Teilchen, die eingeatmet werden und bis hinunter in die Alveolen gelangen, zu Lungenschäden führen können. So konnte eine ganze Reihe von Untersuchungen zeigen, dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Feinstaubbelastung und pulmonalen Erkrankungen wie Bronchitis, Husten, Bronchialspastik oder einer eingeschränkten Lungenfunktion besteht. Besonders anfällig hierfür sind Kinder, Asthmapatienten und ältere Menschen. Doch die Feinstaubbelastung scheint nicht nur die Rate an Lungenerkrankungen zu erhöhen, sondern auch die allgemeine Lebenserwartung zu reduzieren bzw. die Mortalität zu steigern. So veröffentlichte die WHO 2005 Daten, die zeigten, dass mit zunehmender Feinstaubbelastung sowohl die Gesamtmortalität als auch die respiratorische und die kardiovaskuläre Mortalität zunehmen. Eine aktuelle Untersuchung aus Deutschland konnte zeigen, dass während einer Langzeitexposition von bis zu 18 Jahren eine Zunahme der PM10-Konzentration um 7 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft das Gesamtmortalitätsrisiko um 15% steigerte, das kardiopulmonale Mortalitätsrisiko um 39% und das Mortalitätsrisiko für Bronchialkarzinome um 84%. In weiteren epidemiologischen Studien ließen sich durch Feinstaub beispielsweise Änderungen der Herzfrequenzvariabilität, eine arterielle Vasokonstriktion mit konsekutivem Blutdruckanstieg oder eine Aktivierung von Thrombozyten beobachten. Auch hier scheinen Patienten mit vorgeschädigtem Herz-Kreislauf-System besonders empfindlich zu reagieren, mit gehäuften akuten kardiovaskulären Ereignissen wie Angina pectoris-Anfällen, Rhythmusstörungen oder Herzinfarkten. Auch ein Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastung und Diabetes mellitus bzw. einer gestörten Glukosetoleranz erscheint nach der aktuellen Studienlage wahrscheinlich. Diplom-Lebensmittelchemiker Tom Teichert aus der Arbeitsgruppe Inflammation im Institut für klinische Diabetologie des Deutschen Diabeteszentrums, DDZ, an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat als Erstautor eine Studie publiziert, die bei rund 360 Patienten Hinweise auf eine Korrelation der Feinstaubbelastung durch Stickoxide mit einer gestörten Glukosetoleranz liefert. Neben den Stickoxiden hatten wir auch die Auswirkung von verschiedenen anderen Feinstäuben untersucht, hier aber keine signifikante Korrelation mit dem Glukosestoffwechsel sehen können, berichtet Teichert. Dass sich hier kein statistisch signifikanter Zusammenhang zeigte, liegt wahrscheinlich auch an einer niedrigen Fallzahl. Die Tendenzen waren zu sehen und bei einer größeren Kohorte hätte sich sicherlich auch eine Signifikanz gezeigt, was bei anderen Arbeitsgruppen der Fall war.
Elisabeth Thiering, Statistikerin in der Forschungsgruppe Umweltepidemiologie am Helmholtz-Zentrum München, konnte einen klaren Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastung und Insulinresistenz nachweisen, und das schon bei Kindern. Hierzu hatten sie und ihre Kollegen knapp 400 gesunde 10-jährige Kinder untersucht und bei denen, die vermehrt Feinstaub ausgesetzt waren, eine höhere Insulinresistenz festgestellt. Für Feinstaub der Kategorie PM10 ließ sich pro 6 Mikrogramm pro Kubikmeter Luftkonzentration eine Zunahme der Insulinresistenz um 19% beobachten. Auch die Nähe des Wohnorts zu stark befahrenen Straßen hatte einen deutlichen Effekt. In ihrer Nähe stieg die Insulinresistenz um 7% pro 500 Metern. Diese Zusammenhänge blieben auch noch stabil, nachdem die Daten bezüglich der bekannten möglichen Störfaktoren adjustiert worden waren, sagt Thiering. Auch bei Erwachsenen ließ sich ein solcher Effekt in einer kleinen US-amerikanischen Interventionsstudie nachweisen. Die ländlich wohnenden Probanden wurden der Feinstaubbelastung in einem städtischen Gebiet ausgesetzt. Bereits nach 5 Tagen mit jeweils rund 5 Stunden Aufenthalt ließen sich bei ihnen Auswirkungen auf die Insulinresistenz feststellen. Bisher war der Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastung und Diabetes nicht gesichert, doch unsere Beobachtung einer gesteigerten Insulinresistenz bereits bei Kindern unterstützt diese Hypothese, erklärt die Statistikerin. Doch wie soll man sich die zugrunde liegenden Mechanismen vorstellen? Mitverantwortlich dafür ist höchstwahrscheinlich eine systemische Inflammation. In der Lunge werden durch den Feinstaub Entzündungsmediatoren freigesetzt, die dann die systemische Reaktion hervorrufen, erklärt Thiering. Ein anderes Modell basiert auf freien Radikalen, die in der Folge zu oxidativem Stress führen. Dabei können diese Reaktionen durch den Feinstaub in der Lunge selbst hervorgerufen werden. Es ist aber auch vorstellbar, dass Partikel die Alveolen durchdringen und dann in den Blutkreislauf gelangen, was besonders für Nanopartikel gelten könnte. Doch ab welchen Konzentrationen kann Feinstaub Erkrankungen auslösen? Es gilt letztlich zu klären, wie die geeigneten und vor allem sicheren Grenzwerte aussehen, sagt Dr. Joachim Heinrich, Leiter des Instituts für Epidemiologie I und der Arbeitsgruppe Umweltepidemiologie am Helmholtz-Zentrum München. Aktuelle Arbeiten zeigten, dass auch unterhalb der in Europa geltenden Grenzwerte für die Feinstaubbelastung nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit möglich sind. Das heißt letztlich, dass die gegenwärtigen Standards zur Kontrolle der Luftqualität nicht ausreichend sind, um gesundheitliche Gefahren abzuwenden, bemängelt Heinrich. Die geeigneten Grenzwerte sieht er daher eher im Bereich der von der WHO propagierten Werte angesiedelt. Bedauerlich ist dabei, dass es bei den Feinstäuben keinen Schwellenwert gibt, unterhalb dessen keine Schädigung möglich ist, erklärt er. Letztlich muss man bei solchen Grenzwerten immer einen Kompromiss suchen, der die verschiedenen Interessen ausgleicht und auch von der Bevölkerung mehrheitlich akzeptiert wird. Die Debatte um den Feinstaub scheint somit also gerade erst richtig loszugehen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Johannes Weiß aus Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.time.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.